Willkommen beim Podcast Grenzfragen – Leben und Lassen. Was passiert, wenn Medizin und Pflege bei der Sorge um andere Menschen an ihre Grenzen stoßen? Wie fühlt es sich an, Menschen medizinisch und pflegerisch im Dunstkreis von Leid, Sterben und Tod zu begleiten? Der Podcast richtet sich an alle, die von diesen Fragen betroffen sind oder sich dafür interessieren, welche Grenzerfahrungen andere Menschen erleben.
Hallo liebes Podcast-Publikum. Seit vielen Jahren wirke ich auch in den Qualifikationskursen für Ehrenamtliche mit, die vorbereitet werden auf die Begleitung von Familien mit schwersterkrankten Kindern. Als Juristin gebe ich dann immer den Input zu Rechten und Pflichten der betroffenen Kinder, ja, um die Ehrenamtlichen auch stark zu machen, die Familien in diesen Fragen entsprechend unterstützen zu können. Die Ehrenamtlichen gehen in die Familien und begleiten diese oft über Jahre. Sie tauchen dabei ein in das familiäre Leben mit all seinen Facetten und ja, bauen auch eine enge Bindung zu den Familien auf. Bei einer so familiären und engen Begleitung treffen natürlich oftmals auch eigene Vorstellungen und Werte zur Sorge um Kinder auf die Vorstellung der Eltern der kranken Kinder. Wie müssen diese unterschiedlichen Vorstellungen nun eingeordnet werden? Ja, grundsätzlich gilt, die Pluralität der elterlichen Sorge wird durch die Rechtsordnung geschützt und Kinder haben auch keinen Anspruch auf sogenannte Idealeltern. Dieses Aufeinanderstoßen unterschiedlicher Vorstellungen kann jedoch bei den Ehrenamtlichen auch zu einer großen Herausforderung werden, wenn etwa in der Familie das Beobachtete nicht nur als anders empfunden wird, sondern vielleicht auch als falsch oder sogar noch ein Stück weiter gehend als gefährdend erlebt wird. Und plötzlich stehen in der Begleitung der Familie Fragen im Raum, ja, die auch eine eben Belastung und Herausforderung bedeuten und ja, die Ehrenamtlichen auch durchaus auf die Probe stellen können und sie an Grenzen stoßen lassen. Kann ich das aushalten, dass die Familie die Sorge anders wahrnimmt? Ist dies vielleicht schon eine Gefährdung des Kindes? Oder aber ist das nur eine andere Form der Sorge? Sollte ich eingreifen? Sollte ich es besser nicht tun? Darf ich es vielleicht gar nicht tun? Was aber, wenn die Einordnung der Situation nur meine subjektive Wahrnehmung ist, die auf meinen persönlichen Werten beruhen? Ja, spielen vielleicht nur kulturelle Unterschiede eine Rolle, die gerade Ausdruck dieser Pluralität sind? Ja, oder bedrohe ich damit vielleicht sogar das Vertrauensverhältnis, wenn ich jetzt nun mich äußere oder auch etwas unternehme? Ja, an den Fragen erkennen Sie schon, dass es heute wieder spannend wird. Ich freue mich heute wieder auf eine besondere Gästin. Wir kennen uns schon viele Jahre und haben immer wieder Kontakt im Zusammenhang mit der Weiterbildung in Qualifikationskursen für Ehrenamtliche, die schwersterkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien von Seiten des Möwennests in Oberhausen begleiten. Ja, und ich muss sagen, in den vielen Jahren hast du mir immer wieder viel interessanten Input gegeben. Vor allem die kritische Selbstreflexion und den systemischen Ansatz bei der Begleitung im Fokus zu behalten. Du hast heute eine spannende Geschichte aus der Begleitung selbst mitgebracht, die dich vor vielen Jahren in eine Grenzerfahrung gebracht hat und dir gezeigt hat, dass auch die Wahrnehmung und das Annehmen kultureller Unterschiede die Begleitenden in herausfordernde Grenzsituationen bringen können. Herzlich willkommen, liebe Gisela Münches.
Okay, ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier mit dir dieses Gespräch führen kann. Ich finde das ganz spannend. Ja, mein Name ist Gisela Münches, hast du ja schon gesagt. Und ich bin vom Beruf Kinderkrankenschwester. Und ja, aus dieser Ecke, wie du so schön gesagt hast, komme ich. Und die Ecke ist sehr auf Kinder fokussiert. Die Kinder haben mich mein ganzes Leben lang begleitet, privat wie beruflich. Also ich habe auch selbst 4 Kinder. Von daher habe ich mich mit meinem Beruf immer ein bisschen der Situation angepasst, sodass ich dann aus der medizinischen Richtung ein bisschen in die begleitende Richtung auch schon privat gekommen bin, indem meine Kinder auch so ihre Problemchen mitbrachten und ich immer überlegt habe, wie kann ich dem begegnen, also sei es in der Pubertät, sei es Gesprächsprobleme oder Sexualerziehung oder was auch immer. Und ich habe immer versucht, mich da reinzufuchsen und meine Kinder auch gesprächstechnisch offen zu begleiten. Und daraus ist irgendwann für mich der Wunsch entstanden, dass ich so psychosozial begleiten möchte, mit dem medizinischen Hintergrund. Und da so bin ich dann ja erstmal aus dem eigenen Verlust heraus in die Hospizarbeit gekommen. 2011, so lange bin ich schon in der Hospizarbeit, erstmal als Ehrenamtliche. Und hatte dann das Glück mit einer lieben Kollegin zusammen, die mich dann inspiriert hat, sehr inspiriert hat, meine Mentorin war seit 2017 das Möwennest, einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst aufzubauen und später auch als hauptamtliche Koordinatorin dort zu arbeiten, bis zu diesem Jahr.
Ja, und welchen Fall hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe einen Fall mitgebracht aus den Anfängen vom Möwennest. Und zwar geht es da um eine junge Familie mit einem Migrationshintergrund, die ein schwerstbehindertes Kind bekommen haben. Und ich habe den kleinen Jungen schon im Krankenhaus kennengelernt, also eigentlich kurz nach der Geburt. Und aus dieser Begleitung ist entstanden, ja, dass eine enge Bindung entstanden ist. Also die Familie, oder andersrum gesagt, wie bin ich überhaupt zu dieser Begleitung so richtig gekommen? Wie bin ich da eingestiegen? Ich habe sie kennengelernt im Krankenhaus und es gab erstmal ganz große Sprachprobleme. Also ich wusste gar nicht so genau, wie soll ich die Familie begleiten, weil wir mit Händen und Füßen sprechen mussten. Es gab hier und da mal im Krankenhaus einen Dolmetscher, wo wir uns ein bisschen besser verständigen konnten. Und ich habe am Anfang auch noch so gar nicht, auch weil wir am Anfang des Möwennestes noch waren, so richtig gewusst, was bedeutet überhaupt die Begleitung von lebensverkürzt erkrankten Kindern. Ich hatte Input, wie geht so eine Begleitung, worauf muss ich achten, aber dann vor Ort war es doch erstmal eine große Herausforderung, mich selber zu sortieren. Und ich kann noch mich gut erinnern, dass ich aus meiner Qualifizierung dazu, die Ehrenamtlichen werden ja qualifiziert, dann hatte ich noch meinen beruflichen Hintergrund, dachte, da rockst du mal eben, da kriegst du mal eben so hin. Ich hatte ja einen großen Koffer, wo alles schon so drin war und habe dann erstmal auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ne? Also die Familie zu sehen, wie sehr die frustriert waren, enttäuscht waren, Angst hatten vor dem, was jetzt kommt und eigentlich auch gar nicht verstanden haben, was passiert hier gerade mit uns.
Ja, also du schilderst so ein bisschen so diese theoretische, das theoretische Wissen auf der einen Seite, durchaus vorbereitet zu sein, aber dann doch in der Realität angekommen, das vor allem auch mehr zu empfinden.
Ja.
Und nicht mehr nur zu sehen, sondern Teil des Ganzen zu sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es weiter? Die Familie ist dann irgendwann entlassen worden oder das Kind ist entlassen worden und dann sind die regelmäßigen Besuche, haben dann zu Hause stattgefunden. Und ja, wir haben uns immer näher kennengelernt. Ich hatte aber am Anfang überhaupt gar nicht viel mit dem Kind zu tun, weil das ist dann auch eben diese ganzheitliche Begleitung der Familie, weil in der Kinderhospizarbeit wird nicht nur ein Kind begleitet, sondern die gesamte Familie. Und insofern hatte ich erstmal ganz viel zu tun mit Jobcenterpost, weil die Familie das nicht lesen konnte, nicht verstanden hat, was da überhaupt drinsteht, an welche Fristen sie sich halten müssen. Und insofern war der wöchentliche Besuch sehr davon geprägt, Post aufzumachen und zu sortieren, Pflegegrad zu beantragen, Hilfsmittel zu beantragen, Kinderarztbesuche zu begleiten und irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Gehört das denn immer zur Begleitungsarbeit dazu oder war das jetzt der Sonderfall, weil die Familie eben auch diese großen sprachlichen Probleme hatte und dann nochmal eine andere Art von Unterstützung gebraucht hat?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt tatsächlich darauf an, welcher kultureller oder sprachlicher Hintergrund da eben auch ist. Bei anderen Familien, die wir auch begleiten, die Sprachbarriere groß ist, gehört oft solche Dinge dazu. Also Post zu sichten, einzuordnen, so im Alltag einen Fahrplan zu entwickeln.
Ja, und wie weit hat sich dann, sag ich mal, diese Beziehung aufgebaut, auch zu dem Kind?
Ja, zu dem Kind, die Beziehung hat sich erstmal für mich so dargestellt, dass ich sehr viel beobachtet habe und da auch ziemlich am Anfang schon an einige Grenzen für mich gestoßen bin, weil ich ja wusste, wie es geht. Ich wusste, wie man ein Kind pflegt, wie man ein Kind auch mit Beeinträchtigungen behandelt, wie man Medikamente verabreicht, wie man vielleicht auch absaugt oder solche Dinge macht oder wo man vielleicht ein hellhörig wird und hier genauer hinschaut. Was nicht meine Aufgabe ist, wenn ich Koordinatorin wenn ich Ehrenamtliche vom Möwennest bin und als Koordinatorin auch nicht. Diese Grenze war die erste Grenze, die ich lernen musste, dass ich da nicht mit meiner Profession bin. Die kann mich nur unterstützen im Beobachten und in eventuell einen Tipp geben oder mal zu fragen, ist es vielleicht möglich oder ist es eine Idee, das so oder so zu machen. Aber es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, ich mach mal eben. Ja. Da musste ich mich sehr zurückhalten und auch akzeptieren, dass es anders gemacht wird, als ich es machen würde.
Ja, also der Fokus auf Begleitung.
Genau.
Und das war schon die erste Herausforderung.
Und was auch am Anfang schwer auszuhalten war für mich, war, dass das Kind, der kleine Junge, sehr viel geweint hat. Und ich den Eindruck hatte, ist natürlich sehr persönlich gefärbt, dass ich ihn vielleicht oder man ihn mit anderen Methoden besser hätte beruhigen können. Er war sehr auf seine Mutter fixiert, was ja gut und normal ist und die Mutter ist auch auf ihn eingegangen. Aber es gab nicht so eine innige Beruhigung, die ich mir vielleicht so gewünscht hätte. Es gab aber auch nicht die Situation, dass ich ihn auf den Arm nehmen konnte. Also das hat die Mutter am Anfang auch nicht zugelassen. Das ist auch natürlich auch so eine Grenze, die vollkommen zu respektieren ist. Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich ihn das erste Mal beruhigen konnte. Also es hat sich dann angenähert. Ich durfte ihn dann mal auch spazieren fahren in seinem Kinderwagen oder ich habe ihn schon mal dann auf dem Arm gehabt oder wenn er auf der Couch lag, dann ein bisschen berühren dürfen. Und dann gab es eben irgendwann mal eine Situation, wo die Mutter auch an ihrer Grenze war, sehr überfordert war, auch weinte und ich dann gesagt habe, darf ich ihn mal nehmen? Und das war eigentlich auch das erste Mal, wo er auf mich reagiert hat. Und das hat gleichzeitig auch im Verhältnis zur Mutter oder zu den Eltern auch nochmal mehr Vertrauen gebracht, dass sie dann so dachten oder auch geäußert haben, ach, der können wir vertrauen, das klappt. Auch der Junge geht zu ihr auf dem Arm. Ne? Also das war ein schönes Erlebnis, zeigt aber auch, wie lange es oft dauert, um so eine Beziehung auch wirklich aufzubauen, die so von der sachlichen Seite, also sprich Post, Regelungen, Begleitungen zu Ärzten, zu der emotionalen Seite eben auch geht, ja. Sich da zu öffnen.
Ja, und wenn du sagst, so sich auch emotional zu öffnen, birgt das denn auch Gefahren oder wie bist du damit umgegangen, mit dieser Emotionalität?
Ja, also ein großes Thema ist ja immer Nähe und Distanz. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mich sehr gefreut und habe gleichzeitig auch gemerkt, dass mit meiner Freude und mit meinem Handeln, wo ich gemerkt habe, ich bewirke etwas, ich kann ihn also trösten, ich kann den Eltern wirklich das Kind abnehmen, sofort auch neue Ideen entstanden, was ich jetzt noch alles machen könnte. Ich könnte also vielleicht noch öfter hingehen und ich könnte der Mutter auch sagen, ich kann auch mal mit ihm alleine bleiben und all solche Dinge.
Ja.
Wo ich aber gemerkt habe, so weit ging die Öffnung noch nicht. Also das wollen die Eltern eigentlich bis heute nicht, um das mal so zu sagen. Wir sind immer zusammen. Ne? Also die Eltern möchten ihre Kinder nicht anderen Menschen überlassen.
Ja, aber das ist ja zunächst mal gut.
Ja, genau. Ist aber in der Begleitung, wenn ich jetzt mal wieder sage, so mit so einem Köfferchen dahin zu gehen, was jetzt Entlastung bedeutet, weil unsere Hauptaufgabe in der Begleitung ist Entlastung, die Familie zu entlasten, dann ist meine Vorstellung dann auch wieder gewesen, ach, jetzt kann die Mutter doch vielleicht mal alleine einkaufen gehen, jetzt kann sie vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen und ich bleib einfach bei dem Jungen zu Hause. Das zu akzeptieren, dass die Mutter aber viel lieber mit mir essen wollte, einen Kaffee trinken wollte, und diesen Kontakt herstellen wollte, wo auch das eine Entlastung passiert ist, dadurch, dass sie sich öffnen konnte und erzählen konnte. Und wahrscheinlich auch aus der Kultur heraus resultiert, dass sie sehr gastfreundlich sind und dass Essen und Trinken eine große Rolle spielt. Und wenn man das ablehnt, ist es auch ja eher negativ für die Menschen.
Ja, und genau um diese Bindung geht es ja, ne? Diese aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Gab es denn, sag ich mal, so ein Erlebnis, dass du sagst, so, da bin ich auch nochmal getestet worden?
Getestet.
Ich meine so im Sinne, ne, dass du sagst, also du hast ja gesagt, du bist mit so einem Koffer dahin gegangen und hast ja auch so eine Vorstellung gehabt, ne, wie geht man, wie geht man in so einer Situation damit um? Das meine ich so mit getestet werden, dass man dann doch wieder merkt, oh, das ist jetzt, ne, eigentlich das theoretische Wissen, was ich mitbringe, aber die Situation gestaltet sich jetzt ganz anders, die Reaktion der Menschen gestaltet sich anders und dann so die Einordnung, woher kommt das, wie gehe ich damit um? So in diesem Sinne meine ich getestet.
Ja, also es gab eine Situation, die sich dann aus den regelmäßigen Besuchen und meinen Beobachtungen dann eben so meine Wahrnehmung eigentlich so ein bisschen geschärft haben, ich immer aufmerksamer wurde, wie viel Zeit und in welcher Art gehen die mit ihrem Kind um, diese Familie, die Eltern. Und da sind für mich Defizite aufgetaucht, also die ich wahrgenommen habe mit meiner Brille, muss ich ganz ja sagen, die ich da auf hatte, dass ich dachte, oh, die lassen den eigentlich ganz viel im Bett liegen, die könnten doch jetzt mal ein bisschen mehr auf ihn achten, vielleicht müsste er jetzt nochmal wieder umgezogen werden, vielleicht wäre Baden jetzt mal ganz angesagt, vielleicht auch das ein oder andere Mal, wo ich dachte, der wird jetzt ein bisschen ruppig aus dem Bett genommen, so am Arm, ne? Also dass ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen grenzüberschreitend im Sinne bis zu dem Punkt, wo ich sogar mal dachte, muss ich mich mit Kindeswohlgefährdung auseinandersetzen.
Ja, warst du dir zu dem Zeitpunkt bewusst, um was für eine Art von Grenze es sich handelt oder hast du dir die Frage gestellt? Also es gibt ja, ich sag mal, eine gesetzliche Grenze, es gibt eine persönliche Grenze. Ne, sowas meine ich. Weil du sagst, ne, Grenze überschritten, da musst du dir ja schon auch Gedanken darüber gemacht haben, was ist das denn für eine Grenze, über die ich hier gerade nachdenke?
Ja, es war zu dem Zeitpunkt so, dass in unseren Gesprächen, wenn ich die Familie besucht habe, ganz viel Thema war, neue Wohnung. Wenn wir eine neue Wohnung haben, ist alles besser. Wir brauchen ein Auto, wir haben zu wenig Geld, wir können das nicht machen, wir können jenes nicht machen. Was alles seine Berechtigung hat. Ich hatte aber gedacht, das Kind wird dabei vergessen, wird irgendwie vernachlässigt. Es ist nicht mehr der Fokus auf das Kind. Und gleichzeitig meine Vorstellung mit meiner Brille dazu, es könnte viel mehr Förderung passieren. Man könnte noch eine Physiotherapie machen. Man könnte noch eine andere Therapie machen. Man könnte die Physiotherapie, die angeleitet wurde, selber zu Hause machen, was auch immer empfohlen wurde, wo ich aber das nicht festgestellt habe, sondern ich habe eher festgestellt, dass die Eltern sich zu diesem Zeitpunkt nach meiner Wahrnehmung ein bisschen von dem Kind distanziert haben. Und das hat mir Sorge bereitet. Also es hat mir Sorge bereitet. Ich würde jetzt nicht sagen, es gab keine Verletzungen, es gab keine Details, wo ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt, ich habe ja doch gedacht, ich müsste irgendwie einschreiten. Das hat mich beschäftigt. Aber ich glaube, es war noch nicht so weit, dass wirklich Jugendamt zum Beispiel hätte rein gemusst, wobei es in meinem Kopf war.
Ja. Aus dem Gedanken oder aus dem Empfinden, also es hört sich sehr stark auch so nach so einer Empfindung, viel Nachdenken, Grübeln darüber, warst du in so einer Phase, dass du dir auch viele Gedanken, hast du daran gezweifelt, dass das die richtige Aufgabe für dich ist? An dieser Stelle damals?
Nein, ich habe nicht an mir gezweifelt. Ich habe mich aber schon gefragt, ist das meine Aufgabe? Ist es meine Aufgabe, mit dieser Brille, also mit diesem Blick da drauf zu gucken? Wobei ich ja dann schon dazu denke, es ist gesellschaftliche Aufgabe, sowas auch zu beobachten oder auch den Mut zu haben, sowas zu melden, wenn sowas da ist. Aber ich habe mich da gefragt, ist es jetzt in der Situation meine Aufgabe? Welche Rolle habe ich hier? Und dies ist ein bisschen ins Schwanken gekommen, die Rolle. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich mich ein bisschen distanziert habe Also ich habe ein bisschen die Besuche versucht einzuschränken, um da nochmal so drüber nachzudenken. In dieser Zeit kam es dann auch zu einer Situation, wo es dem Kind gesundheitlich wirklich schlecht ging, in eine Krise gekommen ist. Und das hat mich dann auch nochmal emotional sehr betroffen, weil es wirklich fast so an einem Punkt war, da hatten die Eltern jetzt keine Schuld dran. Es war aus der Erkrankung heraus, aus epileptischen Anfällen heraus und Atemnot heraus. Musste also reanimiert werden. Das hat mich dann emotional nochmal an die Grenze gebracht, dass ich sehr, sehr traurig war und dachte, wenn dieses Kind jetzt stirbt, was mache ich dann? Und da waren also so zwei Grenzen gleichzeitig. Die eine war meine emotionale Grenze und in dem Fall habe ich mich noch nicht richtig vorbereitet gefühlt oder in der Lage gefühlt, mit den Eltern umzugehen, wenn das Kind stirbt.
Okay, du hast schon ein Stück weiter gedacht.
Ja, genau.
Auch dann wieder über deine Rolle, ne, die dir zukommt in dem Zusammenhang.
Genau. Und naja, Gott sei Dank ist es nicht passiert,
ja.
Aber es hat mich seitdem, diese beiden Themen haben mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Dann in Bezug, ich meine, mittlerweile war ich ja dann hauptamtlich im Möwennest und hatte eine andere Rolle da auch und konnte diese Dinge nochmal aus einer anderen Sicht, aus einer anderen Perspektive betrachten. Also zum Beispiel, welche rechtlichen Grundlagen schaue ich mir an? Wie vermittle ich das an die Ehrenamtlichen? Mir ist auf jeden Fall sehr klar geworden, dass das ein wichtiges Thema ist, was wir auch in der Qualifizierung behandeln müssen.
Ja, wenn ich dir so zuhöre und du mir das so schilderst auch in der, dann bekommt man ja schon ein Bild davon, in welcher auch Situation die Eltern waren. Du hast sie ja beschrieben, ne? Sie sind aus einer großen Krise heraus ja nach Deutschland gekommen und haben sich ja, ne, auf ein schönes, ich sag jetzt mal, also auf jeden Fall ein Leben gefühlt orientiert an dem Durchschnitt und sind, ne, also eine Familie haben sie ja haben, ne, wollten sie ja haben und dann in der Situation konfrontiert zu werden mit dieser sehr schweren Erkrankung des eigenen Kindes. Wenn du sie ja von außen beobachtest, kam mir gleich so der Gedanke, du konntest ja jederzeit gehen. Also, ne, als die Person, die so eine Familie begleitet, bist du ja temporär vor Ort und kannst, wenn du, ich sag mal, gut damit umgehen kannst, auch die Situation der Familie, auch die Situation des Kindes durchaus beiseite schieben. Du bist natürlich betroffen als Ehrenamtlicher hast du ja auch beschrieben, man hat eine emotionale Bindung, man baut doch auch eine Beziehung auf und das begleitet einen, aber trotzdem ist es ja nicht das eigene Kind. Wenn ich dann daran denke, so wie du die Eltern beschrieben hast, ne, dann ein behindertes Kind zu haben, auch diese Belastungen, du hast ja davon gesprochen, dass die Mutter auch sehr belastet war, auch geweint hat zwischendurch, weil diese beiden, Vater und Mutter, sind immer da. Bei der Bewertung oder bei der Beobachtung der Familie, wenn du sagst, naja, ich hätte mir vielleicht doch gewünscht, dass sie das Kind vielleicht doch ein bisschen Physio machen am Tag und ein bisschen aktiver die Mobilität des Kindes fördern, ebenso wie es möglich ist, dann ist das sehr nah an so einem Idealbild von Eltern, ne? So die ideale Förderung des Kindes. Das erscheint mir an der Stelle schon als eine sehr hohe Schwelle, weil man ja eben auch dass diese beiden Menschen eben in diesem Leben stecken mit all den Sorgen, mit all der Belastung, ne, das Kind auch nicht allein lassen zu können, immer da zu sein, mit den Krisen, wie du beschrieben hast, auch gesundheitlich unterstützen müssen, auch Sorge, viele Sorgen sicherlich auch haben. Hinzu noch hattest du ja beschrieben auch, so hörte sich das zumindest an, ne, mit dem, dass sie doch eine größere Wohnung, vielleicht ein Auto, also auch mit, ich sag mal, finanziellen Rahmenbedingungen auch, die bereiten auch Sorge. Und in diesem Stress, so fühlt sich das für mich an, wenn du das erzählst, dann Idealeltern zu sein, stelle ich mir, ich kann es mir schlecht vorstellen. Ich glaube, niemand kann es sich vorstellen, der nicht in dieser Situation steckt. Aber es ist zumindest ein Gedanke, den ich so hatte, ne? Du von außen hinein mit deinem Köfferchen, mit Maßnahmen und auch dem Background. Und dann den Anspruch zu haben, das könnten sie tun. Aber wenn man dann noch betrachtet, in welcher Situation sie leben, all die ganzen Rahmenbedingungen, eben mit dieser Belastung und dieser großen Sorge, hatte ich ja, bewegt mich das an der Stelle, ne? Zu sagen, okay, da stellt sich schon die Frage, welchen Anspruch darf man denn haben in der Begleitung? Bist du denn irgendwann auch, oder hast du für dich daraus, sag ich mal, so eine, sag ich mal, Schlussfolgerung gezogen, dass du sagst, also den Anspruch, Mindestanspruch müssen wir haben, daran sollten wir uns orientieren. Mein Anspruch von damals war vielleicht zu hoch, oder siehst du heute noch, nee, den Anspruch ähnlich habe ich immer noch? Wie würdest du das einordnen?
Ja, ich habe immer noch den Anspruch, dass ich für mich diese Dinge im Kopf habe, also auch diese idealen Vorstellungen, damit ich die parat habe, wenn es gefragt wird. Also um sozusagen Tipps geben zu können, um anleiten zu können, um nochmal ein Wegweiser sein zu können. So habe ich die schon im Kopf. Also ich sage jetzt mal, diese Idealfamilie, Idealvorstellung von Eltern ist da, wohlweislich, aber auch aus meiner eigenen Situation, dass, wie du schon sagst, kaum jemand das so erreicht oder es immer auch Tiefpunkte und Hochpunkte gibt im Leben. Und ich habe dann nochmal auch darüber nachgedacht, ist es auch etwas Kulturelles, was mir da begegnet ist, ne? Dass sie ihr Kind anders behandelt haben, als ich es jetzt so gedacht habe, wie ich es machen würde.
Darf ich mal ganz kurz an der Stelle einhaken? Hast du dir denn da, gerade in Bezug jetzt auf vielleicht, dass es ein kultureller Unterschied sein kann, hattest du eine Möglichkeit, dir da Hilfe oder Input zu holen bei der Beantwortung dieser Frage, die ja ganz interessant ist?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte den einen oder anderen Sprachmittler schon mal dabei, die aber alle nicht aus Syrien kamen, sondern aber Arabisch sprachen, also aus anderen arabisch sprechenden Ländern. Und da gab es immer schon mal so Tipps, ne? Also ich mache mal, eine Sache ist ja zum Beispiel, dass man sich die Schuhe auszieht, wenn man in solche Haushalte kommt. Aber das wusste ich auch vorher schon, also solche Sachen, ne? Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass man erstmal Hallo sagt, dass man nicht sofort mit dem Thema anfängt, ne? Also heute habe ich mehr Infos darüber und Verständnis, wie dieser kulturelle Hintergrund ist. Damals hatte ich den nicht und es ist auch für mich nicht also ist mal so aufgepoppt als mehr als Entschuldigung, dass ich für mich dachte, das ist vielleicht der Grund und den habe ich dann für mich als Entschuldigung genommen. Die Sinn ist halt eine andere Kultur, die machen es anders, um ein bisschen meine Vorwürfe, die ich ja schon so in meinem Kopf hatte, zu entkräften. Also das hat mir damals geholfen, dass ich gedacht habe, es ist eine andere Kultur.
Ja, ich finde, das stellt sich ja auch die Frage, wenn wir unser medizinisches, Versorgungssystem anschauen, medizinisch, auch das, was wir alle so kennen, mit den Dingen, mit denen wir groß werden. Also jemand, ne, dass wir zum Orthopäden gehen, dass es Einlagen gibt, dass man, ne, wenn man irgendwelche Probleme physisch hat, dass man dann sagt, okay, Otto, also hier, also Orthopäde, das eine genau, aber das andere auch nochmal Physiotherapie könnte helfen. Es gibt noch Osteopathen und also all dieses Wissen, hatten die beiden das? Also die Frage stelle ich mir, ne, wenn, oder gibt es das dort?
Nein, das ist auch ganz interessant. Ich hatte dann mal mit den Eltern ein Interview geführt im Rahmen meiner Palliativ-Care-Ausbildung und da habe ich ihnen solche Fragen eben auch gestellt. Zum Beispiel auch die Frage gestellt, sehr persönlich, ob sie es bereuen, nach Deutschland gekommen zu sein, weil ihnen das vielleicht so nicht passiert wäre, weil das Leben anders verlaufen wäre, also mit dieser Konsequenz, die sie jetzt hier haben, ob sie es bereuen. Und da haben sie sofort gesagt, nee, sie bereuen es überhaupt nicht, weil in Syrien würde ihr Kind nicht mehr leben. Da wäre es gar nicht durchgekommen zum Beispiel. Und sie sehen trotzdem hier ihre Chance für ein anderes Leben und sind trotzdem froh, hier zu sein. Aber natürlich kannten sie diese Wegweise alle nicht. Sie wussten nicht, welcher Arzt ist zuständig, wo kann ich mich hinwenden. Ein bisschen ist auch die deutsche Bürokratie, die dann auch schwierig ist für die Menschen, das auch zu verstehen. Also neben dem Angebot, das wir haben, auch die Folgen, die wir machen müssen, müssen, also die wir, unter die wir uns stellen müssen, also unter der Bürokratie. Welche Abfolge müssen wir machen, um irgendwo hinzukommen? Was müssen wir erst beantragen? Wo müssen wir ein Formular ausfüllen? Zu welchem Amt müssen wir gehen? All diese Dinge sind schon eine große Herausforderung und auch Überforderung der beiden gewesen. Trotzdem haben sie gesagt, sie sind froh, dass sie hier sind. Dann habe ich ihnen auch noch die Frage gestellt, ob sie, also dann haben sie ja geantwortet, dass ihr Kind da nicht mehr leben würde. Und ich habe auch die Frage gestellt, ob sie das ein oder andere Mal vielleicht daran gedacht haben, wie es wäre ohne diesen Jungen. Und dann haben sie gesagt, das ist überhaupt kein Gedanke, das kommt für sie gar nicht in Frage. Das ist jetzt ihre Aufgabe und das machen sie.
Ja.
Und das hat mich sehr... Ja, beruhigt ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat mich froh gemacht. Es hat mich gefreut, dass sie so denken. Und dass sie dann dazu auch noch gesagt haben, dass wir als Möwennest da einen großen Anteil dran haben, dass sie sich hier zurechtfinden in diesem Dschungel der medizinischen Versorgung.
Ja. Ja, aber das ist ja dann auch ein Stück weit nochmal zurückkommt auf deine Werte, auf deine Vorstellung. Ja, auch doch nochmal so ein Hinweis darauf, ne, du hast deine Werte und dann auch zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, deine Sorgen gehabt. Und in dem Interview rückblickend hat sich das ja dann schon ein bisschen zerschlagen, ne? Diese Gedanken und Sorgen, die du dir gemacht hast. Hat das denn dazu geführt, dass du nochmal, sag ich mal, darüber nachgedacht hast, auch eine Trennlinie zu ziehen zwischen dem ganz persönlichen und dem eigenen Ansprüchen und denen, die man vielleicht ganz allgemein an die Arbeit auch in der Begleitung haben kann?
Ja, ganz wichtig. Das ist also, das habe ich daraus wirklich mitgenommen, auch für die Schulung der Ehrenamtlichen, immer wieder darauf hinzuweisen, festzustellen, das ist meins, das bin ich, das ist meine Vorstellung, das ist mein Leben, so bin ich sozialisiert und das ist die Familie. Und wir kommen in eine Familie und die bringen uns ja eigentlich von Anfang an großes Vertrauen entgegen, indem sie uns in ihr Leben lassen. Und das habe ich auch nochmal sehr wertschätzen gelernt, dass sie sich so öffnen und sie sich so geöffnet hat, auch diese Familie. Und ich ja bis heute eigentlich schon sagen kann, ich bin irgendwie ein Teil dieser Familie geworden. Und ich kann mich abgrenzen. Ich bin aber auch gerne ein Teil der Familie. Also es ist jetzt nicht, dass ich da nichts von habe, so würde ich das nicht sagen. Also von dieser Begleitung, da lerne ich auch und ich gewinne auch dabei. Also wenn wir Erfolge gemeinsam haben, die ich vielleicht auch initiiert habe oder unterstützt habe, dann kann ich mich da richtig drüber freuen und ich kann auch bei Niederschlägen traurig sein mit der Familie. Ich kann aber trotzdem sagen, wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich zu Hause, dann ist es meins. Dann ist da auch die Trennung da zu sagen, es ist letztendlich ihr Leben und das andere ist mein Leben.
Ja. Hast du denn, nun begleitest du die Familie ja schon viele Jahre, hast du denn allein aufgrund der Zeit und der Erfahrung mit der Familie gelernt oder hast du jetzt über die Jahre so deine Erkenntnisse, die du gewonnen hast, eher auch dadurch bekommen, dass du Input von anderen dir geholt hast zu dieser Thematik? Gibt es da strukturell eventuell auch, sag ich mal, die Möglichkeit, hast du dich fortgebildet oder ist das eben aus der Erfahrung herausgewachsen, die du mit der Familie gemacht hast?
Ja, das ist ein Teil davon. Es ist ein, wenn man sagt, wir sind so ein Blumenstrauß, dann ist das eine Blume da drin. Und es gibt ganz viele andere Blumen noch. Also Netzwerk ist ganz wichtig. Austausch mit den Kolleginnen, ganz besonders mit meiner Mentorin. Das war ein ganz wichtiger Austausch für mich, da immer drüber sprechen zu können, die mich hier und da auch mal eingefangen hat, wenn sie so gemerkt hatte, ich gehe zu stark in diese Bindung, in diese Familie rein. Und das ist ganz wichtig in Kolleginnenkreis, dass wir uns gegenseitig auch sagen, wo wir gerade stehen oder was die anderen wahrnehmen. Also zum Beispiel der außen steht, dass der sagt, du, ich nehme gerade wahr, es nimmt dich gerade sehr persönlich mit, sollen wir da mal gemeinsam drauf gucken, dass wir also so ein Feedback kriegen, dass wir Supervision haben, dass wir uns untereinander supervisieren und Fallbesprechungen machen, das ist ganz wichtig. Dann die Schulung mit den Ehrenamtlichen, die ich ja dann mit geleitet habe, also die Ehrenamtlichen mitgeschult habe, wo wir ja auf ganz viele verschiedene Menschen dann treffen und wo auch immer andere Aspekte reinkommen. Dadurch habe ich ganz viel gelernt, auch durch die Impulse, die die Ehrenamtlichen dann mitbringen, aus eigenen Erfahrungen, eigenen Familien, eigenen Verlusten, Krankheitserfahrungen, um daran eigentlich immer zu wachsen. Also es ist ein stetiges Wachsen.
Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an der Begleitung von eben diesen schwersterkrankten Kindern und den Familien, die dazugehören?
Ja, das Besondere erstmal an der Kinderhospizarbeit ist, oder an der ambulanten Kinderhospizarbeit, dass wir so frei arbeiten können. Also wir sind ja, ohne Ehrenamtliche können wir ja nicht arbeiten. Es gibt wenig hauptamtliche MitarbeiterInnen. Und das soll auch so bleiben, weil wir spendenfinanziert sind. Und insofern haben wir aber große Freiheiten. Wir können in die Familien reingehen. Wir sind kostenlos. Wir können bestimmen, wie oft wir reingehen, wie lange wir reingehen. Also all diese Begrenzungen haben wir da nicht. Und wie war die Frage nochmal?
Was das Besondere daran ist.
Was das Besondere da?
Du hast schon vieles Besondere erzählt, aber nochmal, wenn du es so zusammenfassen würdest, gerade, weil ich sag mal, Kinder ist, die so schwer erkrankt sind, die begleitet werden, ne, können eben auch Krisen haben, können auch während der Begleitung versterben. Und wie du schon gesagt hast, es gehören ja auch immer Familien dazu. Es gibt Geschwisterkinder, da ist die Begleitung und Unterstützung der Familie sehr, hört sich für mich sehr breit aufgestellt auf, ne? Das,
ja, also ich empfinde es so, dass eine sehr große Dankbarkeit da ist. Also die Familien sind in Ausnahmesituationen unterschiedlichster Art, entweder weil die Erkrankungen ganz selten sind oder weil sie ganz schwer sind, oder diese Familie, von der ich gesprochen habe, haben ein zweites Kind gekriegt, was auch eingeschränkt ist, was eine Autismus-Spektrum-Störung noch dazu hat. Insofern kommt manchmal noch ein Thema dazu. Und das Besondere ist, dass wir nicht fokussiert sind, jetzt nur dieses Kind zu begleiten, sondern wir sind offen für das System. Also wir begleiten systemisch. Das, finde ich, ist das Besondere daran. Wir können mit den Eltern sprechen, wir können nur mit dem Vater, nur mit der Mutter, je nachdem, wer da erziehungsberechtigt ist oder wer in der Familie ist. Wir können die Zugehörigen begleiten, wir können die Geschwisterkinder begleiten. Wir können mit erkrankten Kindern was machen, wir können mit allen zusammen was machen. Also wir können spontan entscheiden, also relativ spontan entscheiden, was mache ich heute hier? Und ich gehe ohne Auftrag. Also es gibt einen Auftrag, natürlich, der ist an die Grundlagen der hospizlichen Haltung geknüpft und an die Hospizarbeit, die wertschätzend ist, offen, empathisch, liebevoll würde ich jetzt noch da reinbringen. Und wir gehen dann, wie ich gesagt habe, ohne Auftrag. Das heißt, ich muss kein Ziel erreichen. Das, finde ich, ist das Besondere daran. Jedenfalls dieses Muss ist nicht dahinter. Wir erreichen Ziele mit den Eltern. Wir kommen irgendwo hin. Aber es gibt genauso dieses Auf und Ab. Dann sind wir mal zwei Schritte vorangegangen, dann gehen wir auch wieder einen Schritt zurück. Und wir dürfen uns auch öffnen in diesen Begleitungen. Also die Familien sind sehr daran interessiert, mit uns Normalität zu erleben. Also sind nicht fokussiert darauf, dass wir aufgrund der Erkrankung nur dieses Thema haben, sondern wenn wir da hinkommen, dann kann es genauso gut sein, dass wir über Mode, über Kreativität, über Handarbeiten, über Urlaub, über was weiß ich, Bilder uns angucken, sprechen. Genauso gut wie manchmal auch das Thema ist, zu sagen, wie klappt's gerade mit der Pflege? Gibt's irgendetwas? Kann ich da was unterstützen? So. Also es ist so breit gefächert, das ist einfach das Besondere daran.
Ja.
Und noch etwas Besonderes ist der Unterschied zur Erwachsenenhospizbegleitung. Wir begleiten nicht final, nicht nur final, natürlich gehört das auch dazu, wie du gerade schon gesagt hast, dass der Tod auch dazu gehört, aber wir begleiten von Diagnosestellung an über Jahre. Wir dürfen pausieren, wenn die Familien sagen, wir brauchen gerade eine Pause, es kommen viele Leute zu uns in den Haushalt, wir möchten mal eine Pause haben. Dann machen wir eine Pause und wir dürfen wiederkommen.
Ja.
Und dass wir so mit offenen Armen empfangen werden, das ist einfach toll.
Ja. Du hast mich auch neugierig gemacht noch auf einen anderen Aspekt. Wir haben gerade sehr viel, als wir über die Familie gesprochen haben, über die Eltern gesprochen, diese Eltern-Kind-Beziehung. Du hast aber ja auch erzählt, ne, ihr begleitet systemisch, also ihr begleitet die ganze Familie. Und ich stelle mir das schwer vor mit Geschwisterkindern, von Kindern, die sehr, sehr krank sind. Hast du da, sag ich mal, auch so, bist du da auch schon mal an Grenzen gekommen? Hast du da ein Erlebnis mit Geschwisterkindern, die dich sehr, sehr emotional aufgewühlt haben?
Es gibt eine andere Familie, wo der älteste Sohn schwer erkrankt ist und die Geschwister auch mit einem kulturellen anderen Hintergrund sehr mitarbeiten müssen, sage ich jetzt wirklich, obwohl ich sonst das Wort müssen schon mal vermeide, aber da erscheint es für uns oder für mich, dass die so mitarbeiten müssen. Und da ist schon mal die Grenze für uns oder für mich in der Wahrnehmung aufgetaucht, dass die jüngere Schwester, der Junge, der da begleitet wird, ist schon, sage ich mal so, im geschlechtsreifen Alter, dass sie den wickelt, dass sie den versorgt, pflegerisch versorgt. Und da ist auch schon mal diese Grenze aufgetaucht. Ist das in Ordnung?
Ja.
Darf das so sein? Da ist eben aufgetaucht, da haben wir untereinander, unter Koordinatorin drüber gesprochen, was uns da Sorge macht. Gleichzeitig, dass diese Schwester, dieses Mädchen ein wenig Freunde hat, wenig rausgeht, sondern viel auch fixiert ist auf die Versorgung ihres Bruders und auf die Unterstützung ihrer Mutter.
Ja.
Und dann hatte ich dazu aber auch ein erhellendes Erlebnis. Also das Thema untereinander unter uns Koordinatorinnen war, müssen wir einschreiten? Sprechen wir mit der Mutter? Sprechen wir mit der Schwester? Wie können wir das Thema ansprechen? Was können wir fragen, ohne verletzend zu sein, ohne unsere Kompetenzen zu überschreiten und zu sehr in die Intimität dieser Familie zu gehen? Da waren wir unterschiedlicher Meinung und es ist dann bei einem Hausbesuch, habe ich dann erlebt, dass dieses Mädchen sich sehr daran orientiert, ihrem Bruder zu helfen. Also es ist ihr keine Pflicht, die ihr aufgebürdet wird, sondern sie macht es gerne. Was natürlich nicht verändert, dass wir trotzdem denken, dass es aufgrund der Geschlechtsreife des Jungen nicht ihre Aufgabe ist. Aber sie leidet nicht darunter. Also ich habe festgestellt, dass dieses Mädchen nicht darunter leidet, sondern dass sie es bis dato auf jeden Fall zwar mit Anweisung der Mutter, aber freiwillig macht. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir beobachten das weiter, um bereit zu sein, falls es Grenzen noch weiter überschreitet oder dieses Mädchen da auch psychische Defizite durch erleidet, sind aber nicht eingeschritten.
Ja, also auch das hört sich ja nach dem Fall an, den du vorhin schon geschildert hast, ne, mit, es ist halt eine Wahrnehmung, ne, die ihr ja nur erst einmal habt und die wird verknüpft eben mit eigenen Wertevorstellungen, eigenen Vorstellungen eben der Pflege oder der Versorgung. Und da bist du dann auch so rausgekommen, ne? Also das dann doch ein erhellendes Erlebnis zu haben, dass die es sich vielleicht dann doch ganz anders gestaltet.
Ja. Ja, und dass es eben nicht so ist, dass sie gezwungen wird, ne? Also ich meine, gut, ich habe auch nur einen Einblick, aber ich kenne die Familie jetzt auch schon relativ gut. Da gibt's auch einen, glaube ich, auch einen kulturellen Hintergrund, dass die Mutter nämlich mal sagte, dass sie es bei uns deutschen Familien gar nicht verstehen kann, warum die Kinder immer so weggehen, warum die Kinder alles alleine machen, warum die denn nicht so familiär so zusammen sind. Das wäre also bei ihnen ganz normal, dass die ganze Familie immer alles mitmacht. Also sie konnte auch gar nicht verstehen, dass meine Kinder ausgezogen sind, obwohl sie noch nicht verheiratet sind. Also so, man würde zu Hause bleiben, bis man verheiratet ist. Und dann würde man auch schauen, ob man nicht gemeinsam wohnen kann. Ne? Also und das bringt natürlich auch immer noch mal einen anderen Aspekt da rein. Ne? Also wie sorgt man füreinander in dieser Familie?
Du arbeitest ja auch als Koordinatorin und wie du ja gesagt hast, und du bist ja auch Teil des Angebots eben der Weiterbildungskurse im Rahmen der Qualifizierung der Ehrenamtlichen. Und hast also dadurch natürlich ganz engen Kontakt auch zu denen, die du ja auch dann über die Ausbildung hin begleitest. Was ist denn aus diesen Erfahrungen, die du gerade beschrieben hast, die ja doch so Grenzerfahrungen sind, ne? Wie eben so diese Zweifel, wie gehe ich damit um, die Abgrenzung, was bin ich, was ist der andere, was ist tolerabel, ne? Was gibst du denn deinen Ehrenamtlichen, die noch so in der Ausbildung, so ganz am Anfang stehen, mit in dem Zusammenhang?
Ja, das, was ich vorhin schon mal so gesagt habe, diese Abgrenzung, also was ist mein Denken dazu und was bringt die Familie mit, wie ist die Situation der Familie, da auch der systemische Blick da drauf, eben zu gucken, was ist für ein Konstrukt da in der Familie. Und dann gebe ich immer mit, dass sie offen darüber sprechen. Also, dass sie, sobald sie für sich merken, mich piekst da irgendwas, ich kann das nicht aushalten, ich merke, ich möchte eigentlich einschreiten. Und es gibt auch den einen oder anderen, der jetzt schon mit der Ausbildung fertig ist und in der Begleitung ist, der dann auch schon mal sagt, da musste ich jetzt mal was zu sagen, da habe ich mal was zu gesagt. Also auch das behandeln wir ja nach in Fallbesprechungen. Ne? Also Nähe und Distanz ist da ein großes Thema. Und was ich immer mitgebe, ist, nicht vorzuverurteilen. Also nicht daraus, was ich sehe, daraus sofort ein Urteil fällen, sondern erstmal versuchen, den Zusammenhang zu verstehen und ins Gespräch zu gehen mit uns. Also den Ehrenamtlichen dann immer zu sagen, sollen erstmal mit den Koordinatorinnen ins Gespräch gehen und dass wir dann uns das gemeinsam nochmal anschauen können. Genau. Ja, was gebe ich denn im Kurs auch noch mit? Also wir machen ja auch ganz viel Kommunikation, ne? Also wertschätzende Kommunikation und da eben auch die richtigen Fragen zu stellen. Also nicht auf solchen Unwohlsein sitzen zu bleiben, sondern sich auch zu trauen, was anzusprechen und dann eben zu wissen, wie stelle ich so eine Frage? Also ich sag nicht, du machst jetzt da gerade was falsch, ich kann das nicht aushalten, sondern auch zu sagen, mal mit der Frage vielleicht, ich sehe, du machst das so, was auch gerade der Fall ist, kannst du mir erklären, warum du das so machst? Ne? Also wenn wir in den Familien dann sind. Ich sage jetzt du, weil die meisten Ehrenamtlichen sind mit den Familien per Du. Ne, das beim ersten Mal immer so per sie, aber das geht rucki zucki, dass sie sich dann duzen und was auch eigentlich sinnvoll ist für die Länge der Begleitung und für den. Wobei wir auch immer sagen, wenn ihr das für eure Abgrenzung braucht, dann bleibt auch gerne im Sie. Es ist eure Entscheidung, wie ihr damit umgeht und auch wie ihr in Kontakt geht. Ne? Also wir empfehlen nicht zu sehr die eigene Familie mit ins Spiel zu bringen. Also nicht zu sagen, ich bringe heute mal meine Tochter mit, ich bringe heute mal mein Kind mit, vielleicht kommt mein Mann auch mal mit, sondern schon zu gucken, wer ist wirklich da ehrenamtlich in der Begleitung. Und wir empfehlen auch die Familien und auch die Kinder nicht mit ins eigene Zuhause zu nehmen. Also auch, es taucht schon mal hier und da auf, dass eine Betreuung gefragt ist und dann die Eltern fragen, kann ich das Kind mal zu dir bringen? Das ist immer ein Grenzpunkt, weil wenn man sich schon länger kennt, dann neigt man auch dazu, mal Ja zu sagen, weil wir kennen uns ja jetzt schon so gut, dann kannst du es auch mal bei mir das Kind zu mir das Kind bringen. Also da sagen wir immer, es ist letztendlich eure Entscheidung, aber das ist dann nicht im Auftrag vom Möwennest, sondern das ist dann eure private Begleitung mit all den Dingen, die dazugehören, versicherungstechnisch, Unfällen, die passieren können. Also, dass wir ganz klar versuchen, diese Grenze immer aufrechtzuerhalten. Ja. Dass Begleitung bei der Familie stattfindet oder in der Freizeit, also spazieren gehen, irgendwo auch mal zum Sport bringen. Solche Dinge sind schon da, aber möglichst nicht in die eigene Familie und in den eigenen Haushalt zu holen.
Ja. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt Nähe und Distanz.
Ja.
Ne, was eine ganz große Rolle gespielt hat heute in unserem Gespräch. Ja, gibt es noch etwas, wo du sagst, bei der auch Vorbereitung, auch bei der Arbeit, bei der Tätigkeit als Ehrenamtlicher in den Familien, würdest du dir noch irgendwas wünschen, ich sag mal, was besser laufen könnte oder Unterstützung?
Ja, also allgemein würde ich mir wünschen, dass das Thema noch viel mehr in die Gesellschaft kommt. Also das Thema von ehrenamtlicher Begleitung in Familien, dass sie noch viel mehr Menschen wissen, was es ist und dass noch mehr Ehrenamtliche den Weg zu uns finden oder Menschen, die Lust darauf haben, das zu machen, weil da fehlt es auch gerade wieder dran. Es gibt, glaube ich, ein Potenzial noch an Familien, die unsere Begleitung gebrauchen könnten, wo wir es vielleicht nicht immer sofort leisten können. Das würde ich mir wünschen. Und die Vernetzung, die ich angesprochen habe, dass also auf Stadtebene auch, ich sage jetzt mal so Jugendamt, ich habe ja das Thema angesprochen, Kindeswohlgefährdung, dass wir da viel enger zusammenarbeiten können, dass es da zum Beispiel noch mehr Austausch geben könnte, also ein gegenseitiges Verständnis. Da habe ich nämlich zum Beispiel auch festgestellt, dass wenn ich mit dem Jugendamt in Kontakt bin, dass so ein Unverständnis da ist von, was machen wir überhaupt in der Familie? Also, dass sie gar nicht so wissen, was machen sie überhaupt da? Warum sind sie in der Familie? Ne? Weil sie sind kein Pflegedienst und sie sind auch kein Sozialpädagoge. Sie arbeiten nicht als Familienhilfe oder sowas. Ne? Also, dass da noch ein bisschen Aufklärung passieren würde und dass eben die Aufgaben des Jugendamtes zum Beispiel, gerade auch wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, uns noch mal ein bisschen näher gebracht wird. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig.
Ja, spannend, ne? Der Austausch dann auch so, ne, gegenseitig sich da zu unterstützen,
genau,
auch fachliche Expertise zu bekommen.
Ja, ja, genau. Das würde ich mir nochmal wünschen. Und dann nochmal im Sinne des kulturellen Hintergrunds würden wir uns wünschen, dass vielleicht auch Menschen aus anderen Kulturen als Ehrenamtliche zu uns finden, um vielleicht diese Familien aus diesen Ländern auch nochmal besser begleiten zu können, um nochmal ein anderes Verständnis auch dafür zu haben, dass auch vielleicht sprachliche Barrieren einfacher sind, das nochmal hinzubekommen. Ja, das würden wir uns wünschen. Und für die Ausbildung, ich glaube, muss ich tatsächlich ein bisschen uns loben. Ich glaube, wir haben schon eine ziemlich hochqualifizierte Ausbildung. Also das kriegen wir jedenfalls immer zurückgemeldet, gespiegelt auch von den Menschen, die bei uns diesen Qualifizierungskurs machen, dass wir tolle Menschen auch wie dich dabei haben, die uns die rechtliche Seite nochmal klarlegen,
ja,
dass wir schon gucken, dass alle Themen abgedeckt sind. Ja, also das glaube ich, da sind wir schon ganz gut aufgestellt.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich wünsche euch, dass wirklich eure Wünsche dahingehend auch, ich meine, Gehör finden. Mir ist es auch ein großes Anliegen, ja genau, auch mit diesem Podcast Themen, die sich vielleicht in Tabuzonen eher bewegen, über die man eigentlich ja nicht so gerne spricht. Das merke ich auch immer wieder, ne, wenn ich Vorträge halte, eben zu Themen, die irgendwas mit dem Lebensende zu tun haben. Das ist nach wie vor so, dann sind manche auch überrascht, ja, wie über solche Themen machst du sowas? Also ich merke das auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Und das ist ja mein großes Anliegen, eben auch diese Themen, die ja ein Tabuthema sind, über die es sehr schwer ist, auch zu sprechen, weil sie einfach auch traurig machen, weil sie einen mitnehmen, das mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Und von daher wunderbar. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Gespräch heute. Und ich drücke euch die Daumen, dass es auch so gut weitergeht. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Mit dem Podcast wollen wir auch Ihnen eine Stimme geben und Ihre Geschichte hören. Denn Geschichten bewegen.
bringen Fakten in den Kontext und können der Ausgangspunkt für Veränderung sein. Schreiben Sie uns auf Spotify oder auf der Website grenzfragen.com und bleiben Sie neugierig.